Und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja, es geht heute um die Liebe zur Wahrheit Nummer 7, die Braut des Lammes, die Braut Jesu Christi. Ich habe 7 Einheiten gewählt, weil die 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Und es das heißt nicht, dass da drin jetzt alles enthalten ist. Aber ich habe den Impuls gehabt, die wichtigsten Punkte rauszuarbeiten, um was es überhaupt geht im ganzen Universum. Es geht um Jesus Christus, dass wir an ihn glauben. Es geht um Gott, den Vater, der uns den Heiligen Geist gegeben hat. Es geht um den Widersacher, den Satan und seine Diener. Letztendlich den falschen Propheten, der auftreten wird, und den Antichrist. Es geht darum, dass wir, die wir alle gesündigt haben, alle von dem Adam abstammen, dass wir unser altes Leben, den alten Adam, in den Tod geben, weil Christus dafür gestorben ist und weil er auferstanden ist, uns den neuen Menschen zu geben. Und es geht darum, so wie es einen Christ und einen Antichrist gibt, so gibt es eine Braut und eine Antibraut. Eine Braut Jesu Christi und eine Braut Satans, die Hure. So, das sind so große Merkmale in der Bibel, die so gewaltige Aussagen haben, die so vieles überdecken und doch meistens so verschleiert sind. Und ich glaube, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, sodass wir hier hereinkommen, wirklich in die Wahrheit, dass wir die Liebe zur Wahrheit mehr und mehr entwickeln und in unser Leben aufnehmen und es freisetzen, dass es einen gewaltigen Erfolg hat in der Himmelswelt für die Gemeinde. Und darum ist es so wichtig, dass wir das, was wir hier lesen und hören, dass wir es uns wirklich zu Herzen nehmen, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir all das, was Gott getan hat, uns wirklich überdenken. Um was geht es eigentlich? Es geht nicht darum, dass wir hier Werksgerechtigkeit tun, dass wir hier Dinge tun, um Gott und den Menschen wohl zu gefallen, sondern es geht darum, es geht um Jesus Christus, der gekommen ist, um das zurückzuholen, was verloren war. Um das zu retten, was geraubt war, um die Wahrheit zurückzubringen, um die Lüge zu beseitigen, um uns wieder zurückzubringen zum Vater in die Ewigkeit, so wie es war vor dem Sündenfall und noch weitaus mehr. Wir sind tief gefallen, die ganze Menschheit ist tief gefallen, aber Gott hat sich gebeugt in den Staub und hat uns aufgehoben, um uns wieder zu sich zu bringen. Nicht als Bewahrer des Paradieses, sondern als die Braut des Lammes. Es ist doch ein Unterschied, ob ich Gärtner bin oder Braut. Und so, ihr Männer, macht euch mit den Gedanken klar Schiff für euch, so was es heißt, Braut zu sein. Es ist nichts anderes, Braut oder Bräutigam zu sein. Es geht um die Liebe. Denn du sollst Adonai, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Und das zweite ist ihm fast gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Es geht um diese Liebe zu Christus. Dass wir allein für ihn leben, wie eine Braut für einen Bräutigam. Natürlich auch ein Bräutigam im natürlichen Sinne für seine zukünftige Braut allein leben soll und sie allein lieben soll. Aber hier geht es um Christus und die Gemeinde, feminin gemeint, dass sie allein für ihren Bräutigam lebt. Weil es geht um den, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Er hat gesagt, ich gehe voraus und ich bereite euch ein Haus vor bei meinem Vater. Und wenn ich dort fertig bin, werde ich wiederkommen, um euch zu holen. Das ist ein altjüdischer Hochzeitsbrauch, sodass der Braut und die Braut und der Bräutigam, sie haben zusammen ein Glas Wein getrunken, haben sich versprochen und dann ist der Mann nach Hause gegangen und hat ein Haus gebaut, ein Anbau an das Vatershaus, Und wenn er dann fertig geworden ist, dann hat der Vater gesagt, geh und hol deine Braut. Und die Braut musste bereit sein, Tag und Nacht. Tag und Nacht ihn zu holen. Dass, wenn er sie holt, dass sie bereit ist, dass sie nicht erst aufstehen muss und sich frisieren muss. Sie musste bereit sein. Wenn er kommt. Und dann kam der Ruf, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt. Und Wächter waren da, damit nicht ein falscher Bräutigam kommt. Und so ist es heute genauso. Der Heilige Geist wacht darüber und er warnt uns, falls ein falscher Bräutigam kommt, sodass wir wirklich nach Hause kommen, in das neue Jerusalem, das schon fertig ist. Noch einmal zu diesem Offenbarung, was wir schon vorher gehört haben. Wir gehen jetzt weiter, Offenbarung 6 bis 9. So, der Hochzeitsmahl des Lammes. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. So ist etwas in Vorbereitung. Der ganze Himmel ist in Aufruhr deswegen. Der Himmel und die Himmel und alles, was es gibt, die ganze Galaxie, ist in Aufregung deswegen, weil der Vater eine Hochzeit vorbereitet für seinen Sohn. Und damals war es üblich, dass alle Hochzeitsgäste ein besonderes Hochzeitsgewand hatten. Und wenn sie keins hatten, wenn sie zu arm waren, dann wurde ihnen eins gegeben. Dieses Hochzeitsgewand, diese feine Leinwand, zu Vers 8, so, das sind die gerechten Taten, die wir tun. Gott hat Werke vorbereitet für uns, dass wir in sie eintreten, sodass wir dadurch gerechte Werke tun. Jedes Mal, wenn wir ein gerechtes Werk tun, weben wir an unserem Hochzeitsgewand. So, das, ich hoffe, wir heiraten nicht im Tanga, sondern wir heiraten in einem herrlichen Gewand, das uns von oben bis unten bedeckt, aufgrund unseren gerechten Werken, das unser Gewand gibt. So auch in Offenbarung 22 steht, dass wir unser Kleid immer wieder waschen müssen. Wir schlagen es einmal auf, Offenbarung 22, 14. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Und nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird in den Himmel kommen, sondern die Gott lieben, die er berufen hat und auserwählt hat und die treu und gehorsam durchgehen und immer wieder ihre Kleider waschen. So wasche deine Kleider in dem Blut des Lammes, dass sie leuchtend sind. So in Matthäus 22 sehen wir von einem von einer Hochzeit, wie Jesus es beschreibt, wo die Leute eingeladen worden sind und doch nicht alle gekommen sind. Und dann hat der Herr geschickt an die Hecken und Zäune und sie sind alle gekommen. Nur die so beschäftigt waren, die Besitz hatten, sie hatten keine Zeit, sie hatten Ausreden. Aber dann war da einer. Vers 12 bis 13. Der hatte kein Hochzeitskleid an. Er hatte keine gerechten Werke an. Und er spricht zu ihm. Er hat sich irgendwie reingemogelt in die Hochzeit. Und er spricht zum Freund, wie bist du hier reingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm die Füße und die Hände, werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, aber wenige aber auserwählt. Und ich hoffe, dass unser Leben dem entspricht oder dass mein Leben dem entspricht, dass ich ausgewählt bin, die Braut zu sein. Matthäus 25. Ein viel zitierter Text und immer wieder. Doch in der Auslegung an so vielen Dingen vorbei. Es kommt auf ein Wort in dem ganzen Text an. Ich sage es, ich lese es vor, so damit ihr es herausfindet. Jesus sagt hier immer wieder, so ist das Gleichnis vom Reich Gottes. Und hier spricht er über die Endzeit. Dann wird es mit dem Reich des Himmels sein, wie 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und ausgingen, dem Bräutigam entgegen. 5 aber für ihn waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen die Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Also sie hatten nicht einmal Öl dabei, sondern nur die Lampen, leere Lampen. Oder vielleicht waren in den Lampen noch etwas Öl drin, aber kein Ersatz. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, geht es uns auch so. Wir denken, wann kommt er denn endlich? Da wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, geht aus ihm entgegen. Da standen alle Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und für euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft euch selbst. Als sie aber hingingen und zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm ein in die Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, weder den Tag noch die Stunde. So, was denkt ihr, was hier der Unterschied ist? Warum haben die einen Zugang gefunden und die anderen nicht? Ja, es gibt viele Möglichkeiten in diesem Text. Aber wenn wir wieder den Quervermerk lesen, das, was ich auch vorher gelesen habe, in Offenbarung 19, da ist dasselbe Wort drin, die bereit waren. Das ist die Salbung. Die haben genügend Öl. Die haben immer alles dabei, was sie brauchen. Sie müssen nicht irgendwo anders hingehen, auf eine Konferenz oder zu einem sonst wo hingehen, um für sich die Salbung und ein Gebet abzuholen. Sie haben alles dabei. Sie bezahlen den Preis, alles bereit zu haben, die sich bereit machen. Die, die gerechten Werke tun und in Treue und in Gehorsam und in Liebe sich den Christus zuwenden und für ihn leben und nicht für irgendetwas anderes. Seht ihr, mein Ziel ist es, das Feuer deiner Leidenschaft für deinen Bräutigam, Jesus Christus, anzufachen. Ein Feuer, das nicht mehr ausgehen soll, dass du, Herr, diese Sehnsucht jedem gibst, diese Sehnsucht, die Braut zu sein, dass wir es nicht verlieren in all dem Tumult und Trubel und Trabel, den wir haben in dieser Welt, dass wir es nicht aus den Augen verlieren, wir sollen Braut sein für unseren Bräutigam. Vater, hilf uns, dass wir hineinkommen, wirklich Braut zu sein und nicht nur unsere Lampe gefüllt zu haben, sondern die Reserve, die nötige Reserve zu haben, wenn es zu lange dauert. Komm, Heiliger Geist, fülle uns und stärke uns mit der Salbung deiner Gegenwart, dass dieses Öl, die Bereitschaft, dieses Feuer in uns ist. Danke, Vater, dass du uns dorthin bringst, dass du uns läuterst, dass du uns frei machst von der Welt, damit wir Braut sein können. Was wir dazu tun können, ist, dass wir den Sinn dieser Welt ablegen und den Sinn Jesu anziehen. 1. Korinther 2, 16. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Das ist der Beginn etwas der Veränderung, dass wir hineinkommen, was hier geschrieben steht. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass wir ihn unterweisen könnten? Wir aber haben Christi Sinn. Und wenn du dieses ganze Kapitel 2 im 1. Korinther lest, so dann versteht ihr, genauso wie im Römerbrief, durch die Veränderung unseres Sinnes werden wir dahin kommen, von dem, was ich jetzt spreche. Sodass wir alle sagen können, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Lass dich hineinnehmen. Lass dich doch hineinnehmen in diese Liebe, in diese Sehnsucht des Bräutigams zu dir. Lasst uns einmal weiter in der Offenbarung stöbern, so wo wir vorher angefangen haben, Offenbarung 19. So, da gehen wir weiter zur Offenbarung 20. Bitte lest es mit. Offenbarung 20, ab Vers. Lesen wir mal von 1 ab. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn 1000 Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis sie 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf. Und das Gericht wurde ihnen übergeben, und ich sah die Seelen derer, die um das Zeugnis Jesu, um das Wort des Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig. Und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. So, es gibt hier viele verschiedene Auslegungen mit der ersten Auferstehung. Sie sei schon geschehen, weil wir schon wiedergeboren sind. Aber ich bin viel zu einfältig, um das zu glauben. Weil hier steht, dass es erst dann geschieht, die erste Auferstehung, wann der Teufel wirklich in den Abgrund versiegelt, verschlossen wird, wo er 1000 Jahre unter den Füßen derer sein, die auf der Welt ist. So noch einmal, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Glückselig bedeutet nicht, dass es mir immer gut gehen muss und dass ich vor Freude hüpfen muss mit dem Mastkalb, sondern gerade dann, wenn es mir mal nicht gut geht. Ich weiß, ich bin trotzdem glückselig. Glückselig heißt, ich gehöre Gott und dass er zu seiner Zeit mich erretten wird und zu ihm nehmen wird. Das ist Glückseligkeit. Das lernten wir schon auf unserer Bibelschule und es ist so wichtig, das zu wissen. Es hängt nicht davon ab, ob wir gute Werke tun, ob wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen. Glückseligkeit hängt nicht von unseren Umständen ab, sondern es ist ein Zustand, in dem wir gekommen sind seit unserer Rettung. Also diese erste Auferstehung ist so wichtig, dass wir darauf hinzuleben, weil wenn wir zur zweiten Auferstehung kommen, darüber reden wir nachher. Also noch einmal, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. So gehen wir einmal zu dieser zweiten Auferstehung. Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um das Zeugnis Jesu, um das Wort des Gottes willen enthauptet waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn, an ihre Hand genommen hatten. Das sind diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Wenn wir hier weitergehen, Offenbarung 20, dann ab Vers 11. So, und ich sah einen großen weißen Thron. Seht ihr, vorher waren viele Throne. Und jetzt gibt es einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde sie für sie gefunden. Und ich sah die Toten und die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden aufgeschlagen. Und ein Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Hört ihr? Die Menschen werden nach ihren Werken gerichtet. Und das Meer gab die Toten und die in ihm waren. Und der Tod des Hades gab die Toten, die in ihnen waren. Und die und sie wurden in den Feuersee geworfen. Und dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Alle Menschen werden im Geist da sein. Niemand wird aufhören zu existieren. Aber die einen zur ewigen Herrlichkeit, die einen zur ewigen Verderbnis. Und wenn wir dann Offenbarung 21 nachschauen, weitergehen, Offenbarung 21,1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, das Meer ist nicht mehr. So, es wird aufhören mit dieser Erde. So, das Feuer wird kommen, wie im Petrusbrief geschrieben steht, und alle Elemente werden im Brand zerschmelzen. Es ist genauso verrückt, wie damals, als Noah gesagt hat, es fängt zu regnen an. Und deswegen rufe ich dich zu deiner Entscheidung auf, zu deiner Einstellung, im Wort Gottes zu leben, um dabei zu sein. Braut zu sein ist keine Wissensangelegenheit, sondern eine Sehnsucht in deinem Herzen. Und wenn diese Sehnsucht in deinem Herzen brennt, so dann hast du doch genügend Öl und Salbung dabei, zur ersten Auferstehung durchzukommen und nicht dem Tier, dem Falschen, dem Antichristen und dem falschen Propheten zu glauben, durch die Zeichen und Wunder, die geschehen werden, sondern dass du der Wahrheit glaubst, die geschrieben steht. Deswegen lerne jetzt die Wahrheit kennen, dass du dann bereit bist, die Braut zu sein. Dieses Thema ist einer meiner Lieblingsthemen. Aber ich glaube, ich will es heute einfach sehr kurz halten, dass wir nicht vom Thema abschweifen, sondern dass wir uns auf das konzentrieren, um was es wirklich geht. Die Liebe zur Wahrheit. Die Liebe zur Wahrheit und dass wir die gerechten Werke tun. Weil wenn ich jemanden liebe, dann diene ich ihm, dann helfe ich ihm, dann mache ich die Dinge, die nötig sind. Aber wenn ich jemanden ablehne und hasse, dann bin ich nicht bereit, das zu tun, was eigentlich meine Pflicht wäre. Und darum möchte ich euch wirklich aufrufen, Vater, und ich bitte dich, dass du jedem hilfst, dass deine Liebe auf jeden kommt und dass deine Sehnsucht zu jedem kommt, dass diese Sehnsucht, Braut zu sein, dass dieser Begriff uns nicht stört, aber dass unsere Liebe uns dazu hinbringt, Braut zu sein. Braut zu sein. Sodass, wenn der Geist spricht und die Braut, komm, komm und lasse dich zur Braut machen. Diese heilige Braut, die ein Kleid anhat, in glänzender, feiner Leinwand. Halleluja. So, es ist so wichtig, das zu wissen, was die erste Auferstehung, was die zweite Auferstehung ist. Steht hier nicht geschrieben, dass diejenigen, die in dem Buch des Lebens geschrieben stehen, die dann durch das Gericht in den Himmel kommen, ob die zur Braut dazugehören. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht herauslesen. Aber ich weiß eins, dass wenn wir dabei sind bei der ersten Auferstehung, dann sind wir die Braut. Aber unser Leben, unsere Einstellung zu Gott und die Welt, zum Christ oder zum Antichrist, zu Gott oder zu Mammon, zur Braut oder zur Hure. Das ist unsere Einstellung, macht es aus, ob wir die Braut sind und bei der ersten Auferstehung teilhaben. Und ob wir uns zurüsten lassen als diese königliche Priester, die, wie hier geschrieben stehen, werden aufstehen, auf Throne sitzen und richten und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Und dann steht weiter in der Offenbarung zum Ende, und sie werden mit ihm herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit, die Priester, die königlichen Priester. So, ich hoffe, dass wir es verstehen, dass wir uns selber bereit machen für die Hochzeit. Aber ich will euch einladen, wie in 22, was ich vorher vorgelesen habe, Matthäus 22, 1 bis 14, wo die Menschen eingeladen werden zur Hochzeit. Und die, wo so beschäftigt sind, die so viel Arbeit haben, wo so Dinge so wichtig sind, ein Acker oder sonst irgendwas, dass sie nicht kommen, dass Gott zornig war. Und dass er die genommen hat von Hecken und Zäunen. Und sie sind gekommen und der Saal wurde voll. Dass du selber bereit wirst, die Braut zu sein, um andere Menschen einzuladen, Braut zu werden. Lade Menschen ein, wenn du es schon begriffen hast. Wenn du schon so weit bist, so lade Menschen ein, deinem Umfeld Braut zu werden. Für den Bräutigam zu leben. In Heiligkeit und in Demut, aber in Klarheit. So, wenn wir hier weitergehen, Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen, bereit wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. So, wir haben hier ein Bild, wie herrlich die Braut eines Tages sein wird. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. So, die Braut des Herrn wird eine Herrlichkeit haben, sie wird eine Schönheit haben, eine Brillanz haben, die wir hier gar nicht verstehen können, die niemand auf der Erde irgendwie machen kann. Alles Gold und Silber ist nur ein Abglanz, nur ein Schatten dessen, was es einmal sein wird. Dieses Gold und Edelsteine und dieses neue Jerusalem. Ich habe es gesehen, dieses neue Jerusalem, immer wieder im Geist, und es ist fertig, es ist da, es ist wahrhaftig da. Und ich glaube, dass Gott ruft, seid bereit, denn ich komme bald. Auch wenn er es schon vor 2000 Jahren so gesagt hat, aber wir sind 2000 Jahre näher an dem Wiederkommen Christi. Und ich denke, der antichristliche Geist steht mächtig auf in der Welt. In Brüssel wollen sie Dinge durchsetzen, die absolut gegen Gott sind und gegen unsere Botschaft. Aber preist den Herrn, noch lässt Gott es nicht zu. Aber die antichristlichen Tätigkeiten nehmen rapide zu. Und deswegen, mach dich bereit, auf Gott allein zu vertrauen. Schauen wir weiter hier in dem Offenbarung 21. Und es kam einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatten, voll der 7 letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes, zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg, und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein und gleich einem kristallhellen Jaspisstein. Solch ein Glanz, eine Herrlichkeit wird die Braut ausstrahlen. Dieses Gold im Himmel, auf dem wir eines Tages gehen werden, dieses Gold von der Stadt ist durchsichtig wie Glas. Es hat keine irdischen Bestandteile mehr, sondern dieses Gold. Wisst ihr, eine Stadt 2500 Kilometer mal 2500 Kilometer, ein Würfel voller Gold und Jaspissteine und Edelsteine, Milliarden von Tonnen von diesem Gold für uns als Ehre für die Braut. Ein wunderbares Geschenk, wie man heute kaum noch eine Braut beschenkt. So ein Geschenk macht der Vater seiner Schwiegertochter. Wunderbar und herrlich. Und in diesem selben Glanz und dieser selben Schönheit wird die Braut sein. Ich glaube, wir können es uns nicht ausmalen, welcher Lichtglanz, welche Schönheit und Herrlichkeit da ausgeht. Und alle werden sich verneigen vor dem König Jesus Christus. Und wenn wir diese Bibel stellen, wenn wir wirklich darüber beten und immer wieder sagen, Heiliger Geist, offenbare, offenbare, offenbare mir. Zeig mir die Braut, zeig mir den Weg. Hilf mir, dass ich wirklich auf diesem Weg hineinkomme. So Offenbarung 22, Vers 17 steht das, was ich am Anfang gesungen habe. Auch wenn es nicht unbedingt schön war, es war die Wahrheit. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, wer da will und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Halleluja, gelobt sei Gott. Halleluja, gelobt sei Gott. Halleluja, gelobt sei Gott. Er nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja, dass wir das Wasser des Lebens eines Tages bekommen, vom Baum des Lebens essen können, um für immer und ewig beim Vater und bei Jesus zu sein. In diese Herrlichkeit einzutauchen, in diese Schönheit. Vater, ich bitte dich, dass du das den Menschen offenbarst, was da auf uns wartet. Ich bitte dich, Herr, um Offenbarung und Erkenntnis. Segne alle, die es hören, Offenbarung und Erkenntnis. Dass wir nicht nur an den Buchstaben kleben, sondern dass wir geführt werden von dich, von dir, Heiliger Geist, zu dir hin, Jesus. Dass wir diese Sehnsucht entwickeln, dass wir aufstehen und hineinkommen. Herr, hilf uns, stärke uns, mach uns stark in der Macht deiner Stärke. Festige unseren Glauben. Hilf uns, richte uns auf, die niedergebeugt sind, die niedergedrückt sind. Und welchen manchen in ihren Köpfen abgeht, das schaffe ich nie. Du schaffst es, weil Christus es für dich schon getan hat. Er hat für seine Braut alles getan. Er hat für seine Braut gelitten. Eine bluterkaufte Braut. Glaube doch nicht der Sünde dieser Welt, sondern glaube doch an den lebendigen Sohn unseres Vaters, der für dich gestorben ist. Glaube doch an ihn. Alles, was er getan hat, ist doch nicht umsonst, sondern es war der Beginn des Weges für dich, zurück zum Vater, zurück an das Vaterherz zu kommen, wo du ausgegangen bist. Jeder von uns, jeder Mensch hat etwas von Gott in sich, nämlich den Geist. Wir lesen es im Prediger 12, wenn der Mensch stirbt, geht der Geist zurück zu Gott, von wo er gekommen ist. Jeder Mensch, der auf der Erde lebt, hat den Geist von Gott bekommen. Jeder Mensch ist Geist und darum kommt jeder zurück. Alles andere stirbt, wird wieder zu Staub. Aber der Geist geht zurück, zurück zum Vater. Von dort ist er ausgegangen. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht in die Verdammnis, in das Gericht kommen, sondern dass du hilfst, uns die richtigen Entscheidungen zu treffen, nicht vom Weg abzuwandeln, sondern beständig auf dem Weg zu sein, mich bereit zu machen, den Preis zu bezahlen, Braut zu sein. Noch einmal, ihr Männer, macht euch mit dem Gedanken klar, Braut zu sein. Das heilige Leben für den Christus. Um nicht in der Ewigkeit, in der Öffentlichkeit beschämt zu werden und nie mehr bei Gott zu sein, sondern für immer im neuen Jerusalem mit ihm zusammenleben und in dieser neuen Schöpfung und Kreatur, was es dann einmal geben wird. Dieses Paradies, diese erlöste Schöpfung, die gibt es. Ich habe sie mehrmals gesehen. Glaub mir, es ist wirklich vorhanden. So wie Jesus zu dem Schächer am Kreuz gesagt hat, heute noch bist du mit mir im Paradies. So, das ist wahrhaftig. So wie Jesus es zu ihm gesagt hat, so Gott hat mir es mehrmals gezeigt. Die erlöste Schöpfung, sie gibt es. Und sie wartet auf uns, dass wir darin leben werden, wie im neuen Jerusalem. Und darum rufe ich dich nochmal. Der Heilige Geist ruft dich. Lass dich rufen. Lass dich rufen. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wenn du den Willen zur Braut hast und der Geist sagt, und du sagst, komme, komme, Herr Jesus, komm. Maranatha. Komme, Herr Jesus, komme bald. Und erlöse die Schöpfung, erlöse uns und bring uns hinein in das Brautgemach, in deine Königskammer. So wie es im Hohenlied beschrieben ist. Zieh uns hin zu dir, o Herr, lass uns zusammenlaufen. Geh mit mir in deine Königskammer. Dass wir in dieser Einheit, in der wir jetzt schon leben können, einmal diese Einheit von Angesicht zu Angesicht leben können. Dass dieses Halleluja, das Händel vertont hat, dass dieses Halleluja jetzt schon immer wieder in unseren Herzen wie ein tosendes Jubeln aufbricht. Dieses Halleluja, dass diese Zeit voll Not und Angst und Sorgen schon besiegt ist und schon das Gericht darüber ausgesprochen ist und dass die Zeit nahe ist. Macht euch bereit, der Herr ruft, kommt, kommt heraus aus der Sünde, kommt heraus aus der Finsternis, wandelt im Licht, sodass eure Sünden abgewaschen werden. Unsere Hoffnung, dass sie sich ausrichtet auf Christus, und wenn unsere Hoffnung Christus ist, dann reinigen wir uns und werden so rein, wie er rein ist. Diese Hoffnung, dieses Vertrauen auf Christus, ich bitte dich, Vater, dass du diese Hoffnung austeilst, dass wir durch diese Hoffnung leben und so gereinigt und geheiligt werden, wie Christus selbst rein ist. Oh Gott, wir haben es so nötig, gereinigt zu werden. Wir haben es so nötig, dass dein Leib gereinigt wird und gewaschen wird. Und Herr, ich bete darum, dass du aufstehst, dass sie nicht sagen können in der Welt, wo ist denn ihr Gott? Ihr habt doch gar keinen Gott, den gibt's doch gar nicht. Sie sagen immer wieder, wo ist denn euer Gott? Aber Herr, du wirst dich zeigen. Du wirst dich offenbaren in Macht und Herrlichkeit, sogar in Deutschland. Du wirst deine Königsherrschaft aufrichten, sogar in Deutschland. Du gehst in Deutschland nicht vorüber, sondern du bringst uns in die Berufung, die Ernte einzuholen, die Menschen einzuladen zur Hochzeit, damit wir in Gemeinschaft und Einheit mit dir leben können. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Berühre uns, Herr Jesus. Berühre uns, unsere Herzen. Ziehe unsere Herzen an dein Herz, dass wir diese Liebe aufnehmen und annehmen und spüren deine Liebe, dein Herzschlag, deine Leidenschaft für uns, deine Liebe, oh Gott. Deine Liebe, die mächtiger ist, die überwindet, die stark ist. die uns heil macht und zur Braut macht. Und wenn wir in diese Liebe eingetaucht ist, dann ist es nicht mehr schwer, dieses Gebot Gottes zu halten. Du sollst Adonai, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Und das zweite ist ihm fast gleich. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Bitte Gott um diese Liebe und dein Leben und das Leben deiner Gemeinschaft wird sich durch Liebe und Kraft und Herrlichkeit verändern und wird die Menschen draußen, die nichts von Gott wissen wollen, neidisch machen über diese Gemeinschaft. Es wird die Juden eifersüchtig machen, diese Einheit und diese Liebe, dass sie ebenso zu ihm Jeshua kommen werden und ihn genauso wollen. Lasst uns in diese Einheit kommen, dass die Welt sagen kann, dass Gott sagen kann, ich segne eure Gemeinschaft. Dorthin habe ich meinen Segen befohlen. Und dass die Welt sagen kann, ja, die lieben sich. Dort muss Gott sein. Hört ihr? Die Welt wird sagen, wenn wir uns lieben, da muss Gott sein. Jesus ist wirklich wahrhaftig. Lass uns aufhören zu hassen, zu fluchen. Fangen wir an zu lieben, um durch die Liebe in die Einheit zu kommen. Amen.